Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Also ihr kennt doch, wenn im Comic jemand was sprengt, oder?
Ja.
Da gibt's immer diesen Kasten mit diesen zwei Hebeln, wo TNT draufsteht und irgendwo sind so im Gebäude diese Rollen mit dem Dynamit verteilt. Und dann drückst du hier drauf, neben dem Gebäude, und dann geht das da in die Luft so. Und das ist für mich so wie ich Schlagzeug spiele.
Ihr hört den Jazz Moves Schnack mit Stefanie Lottermoser und Jan Persch.
Moin Steffi.
Moin Jan.
Wir sind in Hamburg, wir sind in der Neustadt, wir haben einen Gast und mir ist aufgefallen, es ist knapp dran vorbei, fast wäre es unser erster Gast unter 30 gewesen. Wir sind um einen Monat zu spät. Hallo Silvan, Silvan Strauß ist da.
Grüß euch, hi.
Alles Gute nachträglich zum Geburtstag.
Dankeschön.
Happy Birthday nachträglich. Am 10. November diesen Jahres bist du 30 geworden.
Das stimmt, genau.
Aber wir nehmen dich auch als 30-Jährigen.
Das freut mich.
Stimmt, das ist wirklich der Jüngste.
Ja, mit Abstand, glaube ich.
Wissen mal.
So es gibt auch noch jüngere Jazzmusiker als mich.
Soll es geben, man munkelt.
Die suchen wir dann noch.
Silvan, du hast gestern auf meine E-Mail noch geantwortet, als ich gefragt habe, ob du andere Hobbys hast. Und hast gesagt, nee, eigentlich nicht. So ist das, wenn man so viele Bands hat wie du, oder?
Das klingt ein bisschen traurig, aber ich find's gar nicht so traurig. Irgendwie war das schon, seit ich klein war, war das halt die Hauptsache, war das Hauptding. Und irgendwie merke ich, je tiefer ich einsteige, umso mehr Felder gehen da außenrum noch auf. Es ist ja nicht so, dass das so eine Einbahnstraße ist, wenn man sagt, man macht nur Musik, weil da gehen ja so viele Äste weg von diesem schönen Baum. Und die kann man alle mal entlang klettern und dann findet man neue Sachen. Also irgendwie, wenn ich jetzt, selbst ich hätte jetzt irgendwas oder jetzt Anfang vom diesem Jahr Lockdown, habe ich auch gedacht, ja, vielleicht ist ja Kochen auch voll mein Hobby. Aber sobald dann irgendwie was reinflattert, dann macht man doch irgendwie die Lieferando-App auf und produziert dann lieber noch ein Stück oder so.
Sind noch keine Rezepte bei euch bei Toy in deinem Quartett rumgereicht worden?
Nee, also da gibt es auch auf jeden Fall Bandmitglieder, die das noch leidenschaftlicher machen mit dem Kochen und vor allem besser als ich.
Aufmerksame Zuhörer haben vielleicht gemerkt, dass unser Gast auf höchst charmante Art das R rollt. Und da merkt man die Herkunft, die übereinstimmt mit Stefanie Lottermoser, bei der man das R noch nie gehört hat.
Es ist das gleiche Bundesland, aber unterschiedliche Regierungsbezirke.
Wohl wahr. Ja. Du kommst aus dem Allgäu/Schwaben, glaube ich, ist das, ne?
Irgendwie
ist
ich komme aus Kempten im Allgäu.
Aber das hat irgendwas auch mit Schwaben zu tun, aber es ist nicht Schwaben-Baden-Württemberg. Also als Norddeutscher versteht man das irgendwie nicht.
Ja, ich bin nicht so lokalpatriotisch unterwegs, dass ich dir das jetzt irgendwie detailliert erklären könnte.
Nein, bitte nicht.
Aber ich bin aus dem Allgäu, was das R betrifft, ist wahrscheinlich da eine Mischung der Schuld daran. Weil meine Mutter ist aus der Schweiz, mein Papa ist im Allgäu geboren. Und das Schweizer R, das rollt man ja ein bisschen so, gell? Und bei mir springt es nicht so richtig an und dann kommt dieses springt nicht so richtig an. Dann kommt das dabei raus. Ich glaube, es ist eher in die Ecke Sprachfehler zu verordnen als
Gottes
Akzent.
Willen, ich finde das extrem charmant. Außerdem sollte man doch auch seine Herkunft, also es ist eine Eigenart, um Gottes Willen.
Ihr seid ja auch dann in Toy Toy, in eurer Band, ihr seid ja quasi eine Kombination aus Deutschlands Grenzgebieten. Ich meine, fast alle kommen ja aus dem Süden, aber den Daniel.
Wir sind die Kombination aus zwei Grenzgebieten.
Ja, das Allgäu und Föhr.
Das Allgäu und Föhr, ja.
Viel weiter kann man innerhalb Deutschlands nicht reisen.
Das haben wir auch schon am eigenen Leib erfahren müssen, ja. Das stimmt.
Wie habt ihr denn den Daniel damit dazu bekommen? Ihr habt euch in Hamburg vermutlich alle kennengelernt, ne?
Ja, das ist die typische langweiligste Klischee Jazz-Studenten-Geschichte, die man sich vorstellen kann. Ist natürlich eine große Liebe gleich da gewesen von Anfang an, egal ob wir uns jetzt im Studium oder sonst wo kennengelernt haben, war es auf jeden Fall sofort so. Daniel und ich haben uns zuerst kennengelernt und dann war es so, beide so, ah krass, du hörst auch voll viel Hip-Hop und die Platten checkst du aus und das check ich auch aus und das, da waren wir beide so sofort so magnetmäßig unterwegs und haben dann ab dem Moment auch sofort Musik gemeinsam gemacht und gehangen und so. Und dann, ich war zu der Zeit ja mit meiner damaligen Band Pecobillo noch viel am Machen und da kam er dann auch gleich ins Boot und hat da, weil er studiomäßig ziemlich ausgecheckt ist, da mitgeholfen an unserer neuen Platte dann zu produzieren und dann haben wir sofort eng zusammengearbeitet. Also das war irgendwie sofort klar, dass wir auch längerfristig was machen und die Jungs aus dem Allgäu, die sind ja eh auch mit nach Hamburg gekommen, also waren wir auch da schon gleich.
Das ist eh so ein Glücksfall. Ich meine, wie oft passiert es, dass einfach so eine ganze Band zusammen in eine andere Stadt zieht?
Ja, das hört man immer nur aus den Geschichten, wo das nicht funktioniert. Ja, genau. Wo ab dem Moment, wo die gemeinsam wohin ziehen, dann alles den Bach runtergeht.
Ja, das habt ihr echt super hinbekommen.
Wir haben die Verlockung der Großstadt, den konntet ihr erfolgreich widerstehen.
Ja, ja, wir sind doch landei genug, um das...
Du wohnst ja auch immer noch mit dem Samuel Wuten in der WG zusammen in Hamburg.
Leider nicht mehr.
Ach, nicht mehr?
Leider nicht mehr.
Aber bis vor kurzem?
Bis vor kurzem, ja. Im April.
Stimmt, der hat geheiratet.
Glaube ich, umgezogen, ja. Hat mich verlassen.
Für seine Frau.
Sei ihm gegönnt.
Ja, voll.
Silvan, wir müssen dich unbedingt vorstellen, den Hörern, die dich noch nicht kennen. Silvan Strauß in 30 Sekunden. Felix, bitte.
Silvan Strauß wurde 1990 im bayerischen Kempten nahe der Grenze zu Österreich geboren. Sein Vater, ein Musiktherapeut, begeisterte ihn früh für Musik. Im Jahr 2010 ging der Schlagzeuger dann zum Studium an die Hochschule für Musik und Theater nach Hamburg. Eine seiner ersten Gruppen war die Band Pecobillo, in der er auch rappte. Zusammen mit dem Gitarristen Alex Eckert und dem Percussionisten Samuel Wuten hatte Silvan schon als Teenager in einer Punkband gespielt. Heute sind die drei mit dem Bassisten Daniel Stritzke als Toi Toi deutschlandweit unterwegs, mit einem tanzbaren Soundmix aus Hip-Hop, Funk und Jazz. Silvan ist Stammdrummer in etlichen Bands, unter anderem bei Maria Joao, Giovanni Weiss und im Lisa Wulff Quartett.
Silvan, stimmt das alles? Bist du in all diesen Bands ständig vertreten? Bist du der Stammdrummer?
Ja.
Geil, da gibt es noch so
Wahnsinn.
Viele mehr, oder?
Es gibt noch viel mehr, aber das sind so die Bands, wo du eigentlich quasi der Mann, der Go-To-Mann bist.
Also das ist das, wo es am meisten passiert, gerade auch und so in der letzten Zeit. Das ist natürlich, ist oft witzig, wenn man Leuten so sagt, okay, ja, ich bin Musiker und so. Und dann fragen sie so, ja, und wie heißt deine Band? Und dann so.
Stimmt, das werde ich auch immer gefragt.
Wie heißt deine Band? Und dann so, ja, es also wahrscheinlich sind so 10, die so die ganze Zeit losgehen und so. Und das Verständnis von den Leuten, von einem Musiker ist halt, dass er seine Band hat. Und das ist schwer zu verstehen und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Twist irgendwie an diesem Beruf, den vielleicht gar nicht alle so präsent haben. Das ist ja genau das, was an so einer akademischen Ausbildung einem geil was bringt, dass man diese ganzen Sachen, dass eine Band muss einmal in der Woche proben und so, dass man das alles umgehen kann und einfach viel mehr machen kann in verschiedenen Richtungen. Das ist auch das, was ich genieße, dass ich diese Ausbildung so gemacht habe, dass halt viele Sachen dadurch automatisiert werden können.
Ich habe aber das Gefühl, das ist aber auch so ein Drummer-Bassisten-Ding. Also ich kenne auch so ein paar Drummer und Bassisten, die so 10 Bands haben. Bei Saxophonistinnen ist das nicht so häufig, glaube ich.
Klar, bei Rhythmusgruppeninstrumenten ist, glaube ich, üblicher, dass man auch als Sideman oder Sidewoman gebucht wird. Bei Bläsern kommt es ein bisschen auf den Kontext an, in dem man sich musikalisch stellt. Wenn man Big Band spielt, ist es natürlich was anderes. Ja. Klar, bei mir, wenn mich jemand fragt, wie meine Band heißt, sage ich einfach nochmal meinen Namen. Mhm. Weil ich aber auch halt diesen Weg gegangen bin, bewusst und auch mit der Zeit aufgehört habe, mit anderen Projekten dann überhaupt zu spielen. Aber klar, bei Rhythmusgruppeninstrumenten, ich war da immer so gespalten, weil manchmal dachte ich mir auch, oh, wie geil ist das denn, wenn man die ganze Zeit so viele unterschiedliche musikalische Einflüsse irgendwie mitbekommt.
Ja, also ich habe auch gemerkt, also irgendwie vor allem jetzt noch mal viel krasser im letzten Jahr, wo dieses Sideman-Business und am einen Tag hier, am anderen Tag da noch mal mitspielen, da noch mal aushelfen, das ja alles so weggefallen ist, wie cool und wie gut das tut, sich genau auf eine Sache zu konzentrieren, ne? Weil das war jetzt ja so, da hat man auch einfach gemerkt, die Sachen, die wirklich dann so Substanz haben in dem eigenen Schaffen, da ging auch jetzt was weiter, da hat man immer wieder nochmal was machen wollen und da geht's halt dann...
Ja, man merkt so ein bisschen, wo man dann wirklich dranhängt.
Genau, und da geht's halt auch dann wirklich drum, was zu kreieren und nicht einfach nur Gigs zu spielen.
Ja.
Und das war irgendwie schon ein Aha-Moment und auch, da hat man auch so gesehen, so, ah, hier sind meine verschiedenen Zuhause, meine verschiedenen, in Anführungszeichen, Band-Wohnungen, in die man immer wieder gerne auch im Lockdown geht. Im Juli war ich auch zu Konzerten, um Konzerte zu spielen in Lissabon mit Maria João. Und da, das, wenn das nicht wirklich so ein ernsthaftes Ding wäre, dann würde das ja gar nicht klappen. Oder dann, da habe ich einfach gemerkt, so, da ist auch eins meiner Zuhause. So.
Vor allen Dingen bist du ja nicht nur, in Anführungszeichen, nur Drummer, sondern du produzierst ja auch, du schreibst Songs, du machst die Arrangements, du produzierst. Ja. Und zwar für all diese Künstler. Ich weiß nicht genau, ob es bei Giovanni und Lisa auch so ist, aber du schreibst eigentlich, bist überall so ein bisschen dabei, oder?
Ja, das habe ich jetzt mir so in den letzten 4, 5 Jahren, habe ich mir halt dieses ganze Studio produzieren, aufnehmen, mischen, bin da eingetaucht und das hat irgendwie jetzt in der heutigen Zeit, wo das so auch viel gemacht wird mit Remixen und mit programmierter Musik, dass sie mehr da drin ist, das ist irgendwie geil, da einen Zugang zu haben und das auch selber machen zu können und dann konnte ich das eben auch für viele von diesen Künstlern machen, also die letzte Maria João CD habe ich die ganze Zeit auf dem Sofa von ihrem Keyboarder mit ihm gemeinsam die Sachen zusammengeschraubt.
In Lissabon?
In Lissabon, genau. Und ja, das ist cool, dass das so geht, dass das heutzutage auch ohne ein großes Studio geht und dass man einfach so die eigenen Produktionsideen einfach schnell umsetzen kann.
Das ist eh cool. Ich habe eben noch ein bisschen reingehört, Maria João, und das war, glaube ich, ein Track, den du produziert hast. Und dann denkt ja erstmal, man hört den Namen João und man hat sofort so ein Bild im Kopf, es ist bestimmt so eine Fado-Sängerin, die traurige.
Weltmusik, ja.
Aber irgendwie, das ist echt crazy Zeug und geil.
Also, ja, ja, danke schön. Ja. Also sie ist da wahnsinnig offen und auch irgendwie so demanding. Es gab noch kein Konzert mit ihr zum Beispiel, wo nicht kurz davor gesagt wurde, lass uns noch den Song spielen.
Ja.
Könnt ihr den spielen? Ja, das muss gehen, aber lass mal so machen und ich will unbedingt so einen Beat haben. Also es ist immer, das hat die ganze Produktion auch anstrengend gemacht, aber es ist so, sie gibt sich nie zufrieden mit, was sie könnte ja tatsächlich auch Fado-Platten aufnehmen oder traditionelle brasilianische Musik machen. Das kann sie auch sehr gut, aber sie will immer irgendwie was ganz Verrücktes machen, was noch nicht da war. Und ich bin da voll an Bord, ich habe da voll Bock und das ist halt schön, wenn man das halt auch im Produktionsprozess dann umsetzen kann und nicht nur schlagzeugerisch das mit reinbringt. Das ist dann irgendwie schon kann man irgendwie so ein größeres Bild malen, wenn man nicht nur schlagzeugerisch dann da rangeht.
Und es ist ja auch cool, mit so einer internationalen Band unterwegs zu sein, andere Sprachen zu sprechen und eben
Logo.
Nicht nur mit seinen Homies, also mit Toi Toi ist sicherlich Familie quasi, aber dann
mit das Maria. Ist auch jetzt zur Familie geworden mit Maria João.
Schön.
Das ist immer total super. Und klar, zu reisen und so, ich vermisse das auch total jetzt. Wir wären auch wieder in Brasilien gewesen mit ihr und das ist jetzt auch alles nicht gegangen und hätten in Italien gespielt und so. Ist natürlich traurig, aber ist halt einfach so und vielleicht kommt das ja auch wieder.
Ach, das kommt ganz bestimmt wieder.
Ja.
Ich finde auch, wenn man sich trotzdem mal deinen rein schlagzeugerischen Kontext anschaut mit den Bands, mit denen du spielst, ist es ja stilistisch wahnsinnig vielfältig.
Mhm.
Von Big Band, du hast ja auch mit der NDR Big Band schon mal gespielt, das Programm von La Senio, glaube ich, war
ja,
das.
Ja, genau.
Du spielst mit der Soul Lounge, mit Flo Mega, dann eben Giovanni Weiss, das ist wieder ganz andere Musik, mit Toi Toi, mit Lisa Wulff. Und das sind so viele unterschiedliche Stilistiken, die du alle total krass meisterst. Dann produzierst du auch noch, du rappst auch noch. Ich habe mich gefragt, ob es eine Person gibt, die du als deinen größten musikalischen Einfluss bezeichnen würdest, weil ich mir bei dir dachte, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass das noch nicht mal zwingend ein Schlagzeuger sein muss.
Meinst du jetzt vor allem, also jemand, mit dem ich gearbeitet habe, oder?
Muss gar nicht, oder auch eine Musik, die du schon immer hörst. Gibt es da überhaupt einen Namen? Muss es natürlich auch nicht. Aber ich habe mich gefragt, was das bei dir, wenn dann, wohl wäre.
Gibt ja wahrscheinlich so viele Namen. Also ich habe glaube ich, in eurer Toy-Toy-Biografie Jay Dilla und Terrace Martin genamecheckt, weil das eben auch so Universalgenies sind, ne? So jemand, Leute, die sowohl spielen als auch wirklich geil producen können.
Ja, also es ist so ein bisschen schwierig, aber ich, was mich schon immer fasziniert hat, schon als kleines Kind, ist, wenn das halt Energy hatte. Und da habe ich mich immer, da gab es immer einen Magneten zu diesen Sachen. Also es gibt wahnsinnig viele, es gibt Videos, wo ich auf jeden Fall immer Cantaloupe Island singe, als kleines Kind. Und so tue, als würde ich Kontrabass spielen und so auf irgendwelchen Pfeil- und Bogen gebastelten Geschichten. Und dann, ich meine, das hat wahnsinnig Energy. Ja. Herbie Hancock hat immer Energy, ja, zu der ich mich hingezogen gefühlt habe. Dann kam dann für mich Punkrock. Das ist ja auch so energetische Musik. Und allein dieser Fakt, dass da Leute vor der Bühne sind, Pogo tanzen, sich quasi auf die Fresse hauen. Das ist auch, das ist mega die Energie. Ja. Das feiere ich. Da gibt es dann so viel, darum spiele ich auch gern Big Band. Da kannst du einfach eine ganze Band in die Luft jagen, ja, als Schlagzeuger. Das ist einfach, als ich gecheckt habe, dass ich halt als Drummer verschiedensten Bands einfach Energie einhauchen kann, dann hat es bei mir gefunkt. Das war bei mir so die Konstante zwischen diesen ganzen Musikrichtungen. Und als Namen waren dann da immer verschiedene, so, aber...
Hast du dir als Kind eigentlich auch schon ein Drumkit gebastelt, aus irgendwie Töpfen und Pfannen und so? Ja, klar, macht wahrscheinlich jeder Drummer.
Ich erkläre euch, wie das geht. Gerne. Nimmst einen Stuhl mit vier Beinen, kippt ihr um, sodass das auf der Lehne und auf dem Sitz, auf der Sitzfläche steht, dass die vier Füße
Beine
des,
nach oben
Beine des Stuhles nach oben zeigen. Dann kommt auf jeden von den Beinen ein Kochtopf drüber gestülpt.
Gut.
Und dann hast du drei Toms und eine Snare. Das ist die Anleitung.
Wie kriegt man die Snare hin? Wie kriegt man diesen trockeneren Sound?
Ach, keine Ahnung, Hand hoch über den Trockner, genau, drüber. Aber ich war da nicht so, ja, ich war da nicht so pingelig als Kind.
Ich habe auch gelesen, bei Instagram habt ihr gerade so die Band vorgestellt, Toi Toi, und da war auch bei dir das schöne Zitat, ich habe das mal ins Deutsche übersetzt: Ich fühle mich immer am freiesten, gesündesten und lebendigsten, wenn ich Musik mache. Es ist das größte Privileg, mit Künstlern zu spielen, die dieses Gefühl in Worte und Melodien umsetzen können. Ich finde, das passt auch total gut zu dem, was du eben gesagt,
genau,
hast mit der Energie. Das,
ja,
ist einfach so ein großes Gesamtkunstwerk.
Voll.
Für dich ist das zu machen.
Wo ich immer auf der Suche danach bin, ist, wenn halt alles, was wirklich inhaltlich passiert, völlig zweitrangig ist. Wenn, ja, einfach jemand auf der Bühne steht und einfach sagst, jeder checkt, ja, genau so. Und das ist auch so krass bei Maria João. Es ist einfach so, die Show von ihr ist es speziell, weil es geht los mit wirklich 10 Minuten nur so Streichersounds und sie singt. Also ich sitze da erstmal 10 Minuten einfach nur auf der Bühne, und normalerweise ist ja der... fangen oft die Drums an, ja, oder? Mit einem Konzert. Du hast gleich so, ja, yeah, wollen gleich Energie und so. Und das können so wenige. Sie geht einfach hoch und sie hat noch nicht mal angefangen zu singen, und es ist einfach klar, ne? Und das so auszufüllen, das ist irgendwie auch so das, wo ich auf der Suche danach bin, dass das geht, dass man, dass einfach Inhalt völlig egal ist und einfach das Ganze, wie man das macht, dass einfach alles klar ist dann. Und das ist auch das, was es so heilsam macht, wo dann auch das Publikum nicht mehr das Gefühl hat, es muss jetzt da was gut und richtig sein auf der Bühne, sondern einfach sich da fallen lassen kann.
Ja, schön.
Und dieses Kicken, du sagst, du kannst der ganzen Band, also das ist wahrscheinlich sowas Urtümliches, ne? Weil also quasi die Drums waren quasi das allererste Instrument, was es gab. Der Mensch hat schon vor 100.000 Jahren auf irgendwelchen Gegenständen rumgetrommelt, auf Knochen, die er vor seiner Höhle gefunden hat.
Ja.
Und vielleicht ist das sowas, dieses Urtümliche, ne? Man wird so angekickt und das löst alles andere aus, der Rhythmus.
Ich habe Clever und Smart viel gelesen als Kind, das fand ich saugut. Und ich finde immer diese, als Drummer, also ihr kennt doch, wenn im Comic jemand was sprengt, oder?
Ja.
Da gibt es immer diesen Kasten mit,
genau,
diesen zwei Hebeln, wo TNT draufsteht und irgendwo sind so im Gebäude diese Rollen,
ja,
mit dem Dynamit verteilt. Und dann drückst du hier drauf, neben dem Gebäude, und dann geht das da in die Luft so. Und das ist für mich so wie Schlagzeug spielen. Ne? Ich will halt auf der einen Seite von der Wippe drauf tun und dann auf der anderen Seite fliegt was hoch. So, ne?
Ein Schlagzeug ist eigentlich ein Sprengmeister.
Ja, bisschen, also im pazifistischen Sinne.
Ja.
Ich will ja nichts kaputt machen. Aber im Englischen hast du das, oder? Das he destroyed the beat oder so.
Ja,
das,
ja,
ist
ja,
schon,
stimmt.
Es hat was, also es hat schon was Gewaltiges, nicht was Gewalttätiges, aber was Gewaltiges. Das mag ich auch. Und das geht auch leise und so.
Ja.
Im besten Falle. Aber danach bin ich auf der Suche, dass das einfach klar ist und dass es was bewirkt und dass du nicht mehr fragst. Weil für mich ist das, haben all diese verschiedenen Sachen, alle diese Bands, in denen ich spiele, eigentlich drücken das Gleiche aus. Aber bloß halt auf in anderen Sprachen, in anderen Dialekten, aber dieses Gewaltige, dass das was macht, dass das heilt, dass man sich da fallen lassen kann, dass das einen anregt, das hat das alles gemeinsam so.
Das ist schön, ich musste gerade, als du das gesagt hast, an den Harald Rüschenbaum denken.
Ja.
Das ist der künstlerische Leiter vom Bayerischen Landesjugend-Jazz-Orchester, woher Silvan und ich uns auch kennen vor ein paar Jahren. Und da war der Harald ein großer Einfluss für dich, weil einige von den Sachen, die du gerade gesagt hast, haben mich an ihn erinnert.
Riesig.
Schon, ne?
Der hat das auf jeden Fall so rausgebracht. Ich hatte das, glaube ich, in mir davor auch schon. Ich habe ja auch schon so Punkrock und so gespielt und das gefeiert, bevor ich ihn kennengelernt habe. Aber so dieses, dass er mit dem Finger da drauf gezeigt hat und so gesagt hat, das ist kein Zufall, das kannst du machen.
Ja.
Das war so, oh, powerful, so, weißt du?
Was ist kein Zufall, dass du...
Dass man dieses Gefühl... dass du TNT absichtlich runterdrücken kannst, dass dir das nicht so passiert. Weil im Landesjugend-Jazz-Orchester hatte ich Konzerte, wo ich mich gefühlt habe wie die kleinste Wurst, die nichts kann. Und ich hatte, glaube ich, Konzerte, wo ich jetzt immer noch sage, so gut habe ich danach nie wieder gespielt. So mit 16. Weil es da einfach bei diesen Konzerten mit Harald, wo er einfach angefangen hat, so mit dem Finger drauf zu zeigen, du kannst dieses Energetische, dieses Gewaltige, du kannst das machen selber, wenn das geklappt hat und das noch nicht überlagert war von dem ganzen akademischen Nonsens, den man danach dann irgendwie sich reingeballert hat. Das ist einfach so pur, wenn du dieses Gefühl hast, wo du auch manchmal denkst, wenn irgendwie sich ein 5-jähriger Pups an Schlagzeug setzt und denkst, so pur hast du das von keinem großen Schlagzeuger mehr gehört. Darum sage ich, so gut habe ich dann nie wieder gespielt. Irgendwann, ich hatte Konzert. Also mir ist eins in der Unterfahrt im Sinn, wo wir
in München, der Club,
haben. Genau, da war einfach der Spirit, war einfach bei allen da und niemand hat von irgendwas einen Plan gehabt und alle haben einfach nur so gut sie können gespielt und das ist einfach explodiert dann, das war einfach geil und diesem Gefühl renne ich halt immer nach und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht, weil man sich halt oft nicht frei machen kann von dem, weil es gibt schon echt viel richtig zu machen dann auch.
Ja.
Ja, und das ist so eine Mischung aus eben Vertrauen in der Band, dass man da die richtigen Leute um sich rum hat. Und aber eben, wie du sagst, wenn man das einmal kennengelernt hat, wie sich das anfühlt, dann will man das einfach immer. Das ist
voll.
Eigentlich, also es ist wie eine Art Sucht.
Und man ist auch sauer, wenn man irgendwie merkt, so okay, jemand sitzt da, der nicht dem hinterherjagt, nicht diesem Gefühl, sondern dem hinterherjagt, dass alles korrekt ist oder dass alles richtig gespielt ist. Oder dass es stilistisch korrekt ist, dann, das macht mich manchmal richtig aggro, ne? Weil ich denke, hey, darum geht's nicht, jetzt ist völlig egal, jetzt ist alles egal, auf der Bühne ist alles egal, davor ist alles überhaupt nicht egal.
Ja.
Jetzt nicht, dass das so, dass ich es esoterisch meine, nur wenn man irgendwie davor alle in einen Mut kommt und dann auf die Bühne geht, nur dann funktioniert das. Davor bin ich der Meinung, dass man so detailliert und so akribisch und auch von mir aus so akademisch wie möglich diese Sachen vorbereiten muss, damit man es dann auf der Bühne halt nicht muss, ne?
Ja.
Und das hinzukriegen, diesen Switch, das war das, was ich dann erst wieder neu lernen musste, nachdem ich dann studiert hatte. Das konnte ich davor, darum sage ich ja, mit 16 habe ich, glaube ich, meine besten Konzerte gespielt und jetzt habe ich das Gefühl, dass das immer mehr zurückkommt.
Die Naivität, die Kindlichkeit, diese Unschuld, wenn du so willst.
Dann, weil man sich mit ganz vielen Sachen halt noch intensiver beschäftigt davor, dass man dann auch satt ist, dann, wenn man auf der Bühne ist.
Ja.
Ich glaube, oft ist so dann noch in dieser Zwischenzeit, dass man dann irgendwie am Schlagzeug sitzt und denkt, ah, okay, da habe ich jetzt ja ganz viel gelernt, das ist mir jetzt ja gar nicht eingefallen davor und so, da muss ich jetzt alles voll drauf achten, wie ich den Stock halte und dies, das, so. Und muss einfach gucken, dass man sich davor genügend damit beschäftigt, wie man den Stock hält, damit man dann auch auf der Bühne keinen Bock mehr hat, sich damit zu beschäftigen.
Ja. Dein Vater war Musiktherapeut und hatte auch schon irgendwie ein Drumkit rumstehen oder hast du dich da an irgendwas ausgetoben können?
Seine Band hat im Keller geprobt und da habe ich auf dem Schlagzeug gespielt, bevor ich 5 war. Und dann habe ich so Druck aufgebaut, sage ich mal, dass ich selber eins bekomme. Bin natürlich auch sehr dankbar, dass meine Eltern da mir schnell eins aufgetrieben haben.
Ja. Na, dein Vater wird dann ja sehr gut wissen, wie therapeutisch es eben ist, wenn man wirklich so die Sau rauslassen kann, ob es beim Jazz ist oder eben beim Punk, wo es ja wirklich weniger um die Präzision als eher um die Lautstärke geht.
Ja, also der hat, ja, wie sage ich das? Also er hat mir immer von seiner Arbeit erzählt, dass er arbeitet ja viel so, dass er mit Leuten improvisiert, auch die keine Ahnung von den Instrumenten haben. Er hat einfach in seinem Raum ganz viele Instrumente, zu denen man sich dann irgendwie angezogen fühlt, ne, ja, als Patient dort. Und jetzt mal so ganz stumpf gesagt, natürlich gibt es da ganz viele verschiedene Techniken, aber so dieses Improvisieren und dann darüber reden, also erst ein ganz freier Moment und dann das an die Plätze rücken, wo das vielleicht hingehört. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ich davor gesagt habe, also loslassen auf der Bühne und danach das und davor das alles zusammensetzen, was da passiert ist. Und das, ich glaube, das ist schon was, was daher auch kommt. Dieses erstmal angucken, erstmal alles wirken lassen und so. Und das hat mein, oder das strahlt mein Vater auch voll aus. So.
Ja.
Und diese heilsame Wirkung, wie gesagt, das meine ich auch gar nicht irgendwie so esoterisch oder nee. Auch nicht, dass das jetzt schlecht wäre, aber ich meine, dass einfach, ja, dass einfach alles klar ist.
Ja. Und alles, was du sagst, spielt ja da rein. Es wundert mich ja dann überhaupt nicht, dass du nicht eine Person nennen kannst, die jetzt ein Vorbild für dich war. Ja. Das ist ja auch der Sound zum Beispiel, den Toi Toi, deine Hauptband, ausmacht, dass man überhaupt nicht sagen kann, dass dir der Song, sondern ein Song klingt irgendwie wie Weather Report oder wie Herbie Hancocks Headhunters und dann klingt es nach zum Beispiel Erykah Badu oder eben die erwähnten Terrace Martin oder so. Mhm. Du hast da eben alle verschiedene Black Music Styles, ne?
Ja. Also
Jazz und Hip-Hop und Funk und R&B. Und das macht ja die Faszination Toi Toi auch aus.
Ja.
Und auch euer neues Album, was man jetzt auch nochmal loben darf, weil kurz haben wir uns erlaubt, immer alle neuen Alben der Bands zu loben.
Ja,
und Playdate, natürlich.
Gerade jetzt in dieser Zeit.
Gerade jetzt.
Hört euch Playdate von Toi Toi an.
Yes, genau. Bitte.
Eine echte.
Guckt euch die Videos an.
Und guckt euch die Fotos an. Es gibt lila Latzhosen. Ich war von Anfang an unglaublich begeistert.
Stimmt, die sehen wirklich gut aus.
Da muss ich dann auch noch fragen, wie das kam.
Habt ihr euch die auf den Leib schneidern lassen?
Nee, die haben wir im Faschings-Online-Shop bestellt. Ah.
Wessen Idee war das?
Die Idee kam von der Choreografin von unserem letzten Video, das rauskam, zu Back to the Fusion, Naima Masic. Die hatte, glaube ich, schon früh, als sie uns das erste Mal gesehen hatte, den Gedanken, dass wenn sie mit uns was gemeinsam macht, ein Projekt, ein Videoprojekt, dass wir dann auf jeden Fall Latzhosen anziehen sollen.
Die sehen großartig aus. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Fotos sehe.
Aber es ist witzig, weil in der Latzhose vereinen sich ja so ein bisschen, man verbindet es mit Arbeit, ne?
Ja.
Latzhose.
Und mit Spiel.
Genau, und mit Spiel. Also jeder, also vor allem, glaube ich, unsere Generation war so, ja, als kleiner Pups kriegt man halt eine Latzhose an, ne?
Wobei die Latzhose ja schon auch die letzten Jahre ein Fashion-Comeback hatte.
Stimmt.
Und das dann auf einmal wieder getragen wurde.
Das glaube ich dir. Davon weiß ich nicht so viel.
Aber also selbst das vereinbart ihr noch. Also quasi,
haben wir Glück gehabt, dass wir da auf dem Trend sind, ne?
Mega.
Nee, das ist ein gutes Lila auch, ein guter Farbton, finde ich.
Ja, da, also wir waren da auch ganz, ganz happy damit. Und für mich hat es einen super Nebeneffekt mit der Latzhose. Nämlich, ich weiß nicht, ich bin so einer Generation aufgewachsen, wo angefangen wurde, so auch so in Deutschland so coole Musik zu spielen, so mit Seed und so.
Ja.
Und man irgendwie so dachte, ja, man muss jetzt auch so, wenn man jetzt auf Deutsch coole Mucke machen will, muss man sich so ein bisschen cool anziehen auch so und ein bisschen zu große Anzüge und ein bisschen posen und so.
Ja.
Das hat ja auch super funktioniert. Ich merke aber immer mehr, dass wir gar nicht so cool sind. Also in diesem lässigen, man macht Rapper aus Amerika nach Begriff von cool. Und mir hilft das irgendwie gerade total, eine Anziehsache zu haben, die halt da null damit in Berührung ist, ne? Dass man irgendwie sagt, ja, das machen sie auf cool in ihren lila Latzhosen, sondern das ist einfach so da. Wir arbeiten halb viel an dieser Sache, darum haben wir Latzhosen an, weil wir was machen und wir spielen aber auch gerne und fühlen uns damit so ein bisschen in die Kindheit zurück, dass spart dieses Ganze, man muss jetzt irgendwie posen und Ding, dies, das, spart das so voll aus und das passt dann auch besser zu der Musik, weil so cool auch in so einem lässigen Sinn soll das ja auch gar nicht immer sein, das soll dann einfach abgehen. So.
Ja, das tut es, wenn man euch live gesehen hat, was für einen Spaß ihr da habt und dann sieht das Grinsen auf euren Gesichtern und das überträgt sich auf das Publikum, das fand ich bei allen Toy-Toy-Shows immer extrem erfrischend. Und wo wir gerade über Klamotten reden, du spielst grundsätzlich im Hoodie. Was ich extrem bemerkenswert finde für einen Drummer, der sich ja echt viel bewegt.
Ja, ich habe auch meine erste, vielleicht habt ihr die auch auf dem Schirm, Urban Academy. Das war so ein
Urban Academy hat unseren Jingle eingespielt, das sollten wir vielleicht auch nochmal sagen. Genau. Du hast diesen Song geschrieben, der jede Podcast-Folge einleitet.
Das war so das erste Projekt, das Daniel und ich so gemacht haben. Das ist auch eine super CD und die heißt Pulli. Und das ist meinem Sweatshirt-Getrage gewidmet so ein bisschen. Das ist nämlich mein Lieblingswetter, gut im Pulli.
Gut im Pulli?
Ja.
Das passt auch nach Hamburg. Wir müssen vielleicht auch noch ein bisschen über Hamburg reden.
Moment, darf ich noch einen Satz dazu sagen?
Ja.
Du hast nämlich das Schöne gesagt, das meine ich mal nach dem Gig irgendwie, es war echt heiß, Knus oder so. Alter, Silvan, das ist ja Wahnsinn, es ist so heiß und du trägst einen Hoodie. Wir schwitzen hier im Shirt schon. Und dann hast du gesagt, ja, der Hoodie ist meine Rüstung.
Man ist ja schon ein bisschen vor Leuten so ein bisschen nackt, in Anführungszeichen, wenn man auf die Bühne geht. Und das ist so, also ich könnte auch noch eine Jacke anziehen. Ich mag es immer gern, wenn ich so eingepackt bin. So ein bisschen eine kleine Sicherheit.
Ja. Mhm.
Und daraus kann man dann auch die ganzen Abenteuer am Schlagzeug irgendwie so ein bisschen
bestehen,
ja. Es ist so, nicht abergläubisch, aber ich mag das gerne. Ich mag auch gern, wenn es zu heiß ist, dann auf der Bühne.
Das ist ja wichtig, dass man sich in jeglicher Hinsicht auf der Bühne wohlfühlt. Und da zählt ja eben nicht nur die musikalische Vorbereitung dazu, sondern auch, was man da anhat.
Wenn es der Hoodie tut, da ist, ich meine, das ist ja noch relativ umgänglich. Das geht ja einfach.
Machen.
Das geht ja einfach.
Das stimmt. Hamburg. Wie kam denn deine Entscheidung, in Hamburg zu studieren? Das war ja dann der Schritt, wo du hierher gezogen bist, nehme ich an.
Ja, wie war das? Ach ja, genau. Ich hatte schon, bevor ich nach Hamburg bin, bei Holger Nell Unterricht.
Ah, okay.
Der Carsten Gorzel, der auch im Landesjugendjazzorchester Dozent war, der hat irgendwann mal einfach beim Essen in so einer Musikakademie, bei so einem Workshop, hat er gesagt, wo willst du eigentlich studieren? Ich habe hier ein paar Namen für dich. Hat mir so ein paar Namen aufgeschrieben. Und dann hat er auch den Namen Holger Nell geschrieben und dann meinte er so, warte kurz, ich rufe ihn kurz an. Dann hat er ihn angerufen, mir in die Hand gedrückt, ich so, hallo, hier ist der Silvan, Carsten meint, ich soll mal bei dir Unterricht nehmen und Holger meint so, ja okay, komm vorbei, dies, das, so. Und dann war ich bei ihm, das hat auch sofort gefunkt, ich habe mich super mit ihm verstanden, habe gemerkt, wie viel es da zu lernen gibt.
Ja.
Und dann habe ich bei ihm Unterricht genommen und dann hat er gesagt, ja, er unterrichtet in Hamburg und ich soll mich da bewerben.
Okay.
Und dann bin ich da hingegangen.
Und dann hast du deinen Kumpels Alex und Samu gesagt, ey, lass mal alle nach Hamburg gehen.
Genau, so sieht das aus.
Du warst die treibende Kraft. Nicht schlecht.
Ich weiß nicht. Also Hamburg ist halt auch einfach toll, ne? Hier gibt's viel zu machen und wir haben auch viel gemeinsam gemacht und dann war das so ein bisschen natürlich, dass da viele Leute auch hierher kamen aus dem Allgäu.
Weißt du noch, was das erste Konzert in Hamburg war, das du dir als Zuhörer angehört hast?
Ich glaube, es war Al Foster. Das war geil. Das war sofort so New York-Feel. So Al Foster hatte ich so schon oft dann im Unterricht gehört und mir angehört und gefeiert und plötzlich saß man da so in der Stadt so 2 Meter daneben in dem Club.
Ja. Von einem großen Musiker. Und wo hast du das erste Mal gespielt in Hamburg?
Ich glaube auch in Birdland auf der Session.
Wir freuen uns alle sehr, wenn die 2021 wieder ein bisschen halbwegs normales Programm macht. Hast du in Hamburg ein Lieblingsort, ein Ort, der vielleicht jetzt gar nicht konkret mit Musik zu tun hat? Oh, gerne auch mit Musik, wie du magst.
Mein Lieblingsort ist mein, ist schon wieder so langweilig, mein das Studio.
Natürlich.
Das ist in Altona?
Ja, das ist in Altona, genau.
Was wären denn die ersten, keine Ahnung, 3 Worte, die dir im Zusammenhang mit Hamburg einfallen, die das für dich besonders machen?
Kühl, aber familiär. Also und kühl eher auf das Klima bezogen als auf die
Hamburger.
Auf die Leute, die sind undercover kühl eigentlich.
Aha.
Tun so, aber es sind alle super herzlich.
Das stimmt, das finde ich auch.
Das mag ich irgendwie gern. Das ist auch ein bisschen ähnlich wie im Allgäu.
Wirklich? Okay.
Auch alle sehr herzlich, aber kurz angebunden.
Das stimmt.
Und, aber einfach wahnsinnig lustig auch. Und das ist hier auch so. Ich finde, das ist ein ein guter Humor, der hier so ist, dieses bisschen raue Ansagen machen, nun komm mal jetzt hier, so dieses ganze Ding, das
oder bei die Fische.
Ja, das finde ich irgendwie so, das ist so anpackend, das mag ich voll gern. Und das hält mich auch irgendwie hier. Also die Leute, die was machen, die engagiert sind, da wird halt auch nicht lang geschnackt, da wird das halt gemacht, so, ne? Ja. Das finde ich gut. Und da gibt es ja auch viele, ich meine, es
setzt sich an der Leute, Musikszene dann auch
ja,
so ein bisschen
genau.
Fort.
Das ist natürlich auch eine, weiß nicht, im Vergleich zu anderen Städten vielleicht eine kleine Szene, aber irgendwie die Leute, die was machen, auf die kann man irgendwie zählen und dann geht auch was so.
Steffi, Silvan, wir haben natürlich unsere Abschlussfrage, die lautet, welches Instrument bist du? Und es kann ein Instrument sein, in dem du dich im Moment nachfühlst, generell, was dir deinem Naturell entspricht. Die meisten unserer Gäste nehmen ihr Instrument als das Instrument, was sie sind. Was muss
Martin
nicht
Tingmal
sein.
Hat was anderes genommen.
Martin Tingmal hat die Stimme genommen, was ich echt sehr gut und kreativ fand.
Das ist voll die Streberantwort.
Aber für einen Pianisten, der jetzt nicht Sänger ist. Ein bisschen vielleicht.
Note 1 für Martin.
Wir waren auch schon alles.
Ja, also heute weiß ich tatsächlich schon, was ich
sehr
bin.
Sehr gut, ich
das
nehme mich nicht.
Das ist jetzt, nachdem wir das von Martin gerade erzählt haben, nicht mehr so wahnsinnig kreativ. Aber ich habe heute Morgen auch nochmal in eure Playdate-Platte reingehört und war so völlig wieder mal geflasht von diesem Song Silent, weil ich Pia Ovanda eine unglaubliche Sängerin einfach finde. Und ich kannte sie vorher nicht. Und
ihre Band heißt Matthias Ovanda.
Muss
ich mir
anhören.
Mal anhören. Ja. Das ist mega.
Ich find den Song wahnsinnig schön und ich finde die Stimme wahnsinnig schön. Deswegen, ich war ja letztes Mal auch schon Hank Mobley. Also ich richte mich gerade mal eher an Personen in Bezug auf ihre Instrumente als an Instrumente. Deswegen bin ich heute die Stimme von Pia Ovanda.
Oh, wow. Cool.
Wer möchte als nächstes?
Ich glaube, wenn du sagst Stimme, dann denke ich nach. Und wenn ich so an Soul und Jazz denke, dann denke ich ja schon irgendwie, auch wenn seine Platten nicht alle gut sind, Gregory Porter. Also eine unfassbare Stimme hat.
Die Platten sind nicht alle gut.
Ja, nicht so meins. Ich bin da manchmal so ein bisschen kritisch.
Müsst ihr, glaube ich, einen neuen Podcast drüber machen.
Ich bin da so überkritisch. Nein, die neue Platte ist jetzt nicht perfekt. Egal. Er ist ein fantastischer Sänger, er schreibt super Songs und auch die neue Platte ist sicherlich nicht schlecht. Aber ich finde, seine Stimme ist halt das, was alles zusammenhält. Dieser Bariton, das ist unfassbar. Also ich wünschte, ich wäre dieses unglaublich beruhigende, sanfte und trotzdem, er kann ja trotzdem laut sein, er kann ja trotzdem so einen Punch haben. Da steckt so viel drin, da sind so viele Ebenen und aber vor allen Dingen dieses Beruhigende, was er ausstrahlt mit seiner Stimme. Das wäre ich, glaube ich, gern.
Ja, guck mal, und was Gregory Porters Mütze ist, ist Silvan Strauss Hoodie. So schließt sich der Kreis. Was bist du denn für ein Instrument?
Ich bin der Juno 106 Synthesizer, der.
Du Nerd! Das musste jetzt ja sein.
Der bei uns im Studio steht. Weil wisst ihr, ich finde bunt ist wichtig und es gibt, glaube ich, wenige Instrumente, die so bunt sind wie alte Synthesizer. Und vor allem der Juno, das hat geile Farben und das finde ich geil. Der Look ist schon ein bisschen wichtig. Und dann, das klingt, also ich mag alles so comic-mäßig klingt und so. Und das ist auch das, was ich irgendwie manchmal versuche, aus diesen holzigen Oldschool-Instrumenten wie Schlagzeug oder Kontrabass, immer wenn Leute darauf irgendwie bunt und comic-mäßig und so klingen. Das finde ich geil und das mag ich daraus, dass Blubber tut und macht und geht super laut und super fies und dann aber auch super low und schön und rund und ist geil, comic-mäßig und künstlich auch manchmal. Ich mag auch das Artifizielle, Künstliche und der bin ich, Juno 106 von
geil.
Roland.
Ich google das gleich. Klingt super. Blubbern, blubbern, comicartig und bunt. Zum Ende dieser Sendung, Silvan, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ein großer Spaß war es mit dir.
Können wir ewig weiter labern.
Vielleicht kommst du ja einfach mal wieder vorbei.
Gerne.
Volume 2.
Und es ist auch die letzte Folge für dieses Jahr, glaube ich.
Richtig,
ne?
Die letzte Folge 2020.
Fröhliche Weihnachten an alle.
Hoffen wir auf ein vielleicht ein bisschen anderes 2021.
Ein weniger besinnliches Fest 2021 und überhaupt weniger Besinnlichkeit, weniger Zuhause sein. Wäre ganz schön.
Das wünsche ich uns auch, ja.
Allen alles Gute. Silvan, dir vielen Dank.
Gerne. Danke
euch.
Und
wir sehen uns irgendwann Anfang, Mitte Januar. Hören uns 2021.
Genau. Alles Liebe.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Wie wiederlei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.